Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, 6:09 am Mikrofon, Florian Hauser, guten Morgen. Heute ist der nationale Sammeltag der Glückskette für die Erdbebenopfer in Haiti. Und auch hier auf DRS 2 werden wir den ganzen Tag immer wieder aktuell darüber berichten. Und so sieht unser Programm heute Vormittag aus. Im Kontext gibt's jetzt gleich eine Diskussion über die Zukunft von Haiti. Um 10 haben wir die Donnerstagsrubrik und stellen eine neue DVD vor, Im Sog der Nacht, einen Schweizer Film, der letztes Jahr im Kino fast unbemerkt am Publikum vorbeigezogen ist. Und auch um 11 geht's um Film, um Filmmusik und um einen ihrer herausragenden Vertreter, nämlich um den Schweizer Komponisten Niki Reiser. Und jetzt Kontext. Vor etwas mehr als einer Woche, kurz nach 5 Uhr nachmittags, bebte die Erde auf Haiti, dem Armenhaus der Karibik. In 35 Sekunden stürzte fast alles zusammen, was es in diesem Land an Bausubstanz gab, und Hunderttausende fanden den Tod. Gestern bebte die Erde erneut, mit einer Magnitude von über 6 auf der Richterskala, als wollte die Erde nicht von diesem armen Land in der Karibik lassen. Nothilfe steht noch immer zu oberst, und doch fragen wir heute am Tag der Glückskette zugunsten der Opfer der Katastrophe nach der Zukunft des Staates Haiti nach diesem zerstörerischen Erdbeben. Wer sichert den Staatsaufbau des geplagten Landes? Zwei Experten geben dazu Auskunft in einer Sendung von Christoph Keller.
Und bevor wir loslegen hier im Studio Basel, ganz kurz der Spendenstand hier in Basel. Kurz vor 9 Uhr für die Glückskette sind wir bei 619.000 Franken, die zugesagt wurden für die Menschen auf Haiti. Noch immer ist die Lage auf Haiti außerordentlich prekär, wir haben es in den Nachrichten gehört. An erster Stelle geht es den Rettungskräften darum, weiterhin Menschenleben zu retten, in Spitälern, in Notlazaretten, auf einem Spitalschiff der US Navy. Aber man muss auch die Toten begraben, man muss sich um die umherirrenden verlorenen Kinder kümmern, man muss die Infrastruktur notdürftig flicken, damit die Menschen zu Wasser und Elektrizität kommen. Eine gigantische Aufgabe. Und nicht zu vergessen die Sicherheitslage. Es kam in der Hauptstadt Port-au-Prince, aber auch anderswo zu Plünderungen. Menschen wurden gelüncht, von der Polizei erschossen. Zur Erdbebenkatastrophe gesellt sich ein zweiter Schock. Im Stich gelassen zu werden vom Staat, keine Hilfe zu kriegen, im ersten Moment auf sich selbst gestellt zu sein, weil auch Feuerwehr, Polizei, Spitäler verschüttet sind. Die Abwesenheit von Staat im Augenblick der Katastrophe, was bedeutet das für die Menschen, was bedeutet das auch für die internationale Gemeinschaft? Hat sie die Verpflichtung, auf Haiti längerfristig auch einen Staat aufzubauen, und wenn ja, welchen? Um diese Frage geht es in dieser Sendung. Balthasar Stambach, Sie sind Mitarbeiter der Entwicklungsorganisation Helvetas. Sie waren für die deutsche Welthungerhilfe 12 Jahre lang in Haiti tätig. Sie kennen dieses Land gut in- und auswendig. Haiti, Balthasar Stambach, gilt ja als ein Failed State, als ein Staat, der immer wieder versagt hat. Stimmt dieser Eindruck, den wir haben?
Guten Morgen. Also ein Failed State ist natürlich ein Prädikat und ein Ausdruck und eine Qualifikation eines Landes, das wir heute in der Diskussion sicher noch ein bisschen mehr analysieren werden. Wenn Failed State heißt, es gibt da keinen Staat, dann muss ich es so darstellen in meiner Erfahrung, es gibt da sehr wohl Staat, es gibt eine Regierung, es gibt die Parlamente, es gibt die Fachministerien, wie es sie hier auch gibt. Es gibt diese Fachministerien auch in den Departementen, also den Kantonen, wenn man so will. Es gibt Bürgermeister und Gemeinderäte. Manchmal habe ich gedacht, als ich da lebte, es gibt ja eigentlich alles auch, was es hier gibt.
Nur die Frage, wie es funktioniert, ist
und
wahrscheinlich.
Die Frage ist natürlich, wie es funktioniert und was sind die Gründe, warum es eben schlecht oder schwach funktioniert.
Anne Peter, Sie sind Professorin für Völkerrecht an der Universität Basel, Vizepräsidentin des Basel Institute on Governance. Reporter erzählen, der haitianische Präsident René Garcia Préval sei 3 Tage lang unauffindbar gewesen nach dieser Katastrophe. Viele hielten ihn für tot, er irrte so durch die Stadt, hat man nachher gesehen. Jetzt ist er wieder aufgetaucht. Für Sie als Völkerrechtlerin, was ist das für eine Situation, wenn in einer solchen Katastrophe das Staatsoberhaupt plötzlich verschwindet?
Im Sinne des Völkerrechts gilt Haiti dennoch als Staat. Das Völkerrecht ist insofern ziemlich formalistisch. Ein Staat besteht aus einem Gebiet, einer Bevölkerung und einer Regierung. Die muss allerdings effektiv und nicht nur virtuell sein.
Nun, mittlerweile sieht es aus, als ob die staatlichen Strukturen, die vorhandenen, wieder langsam in Gang kämen. Balthasar Stambach, Sie haben vorher gesagt, eigentlich ist in Haiti oder war in Haiti alles vorhanden, nur so richtig funktioniert habe es eigentlich nicht. Warum denn?
Gut, ganz zuerst möchte ich schnell etwas sagen zu der Situation jetzt. Das Erdbeben war natürlich im Nervenzentrum des Landes, also da, wo die Schalthebel sind. Und diese sind weitgehend zerstört, also so erstaunt es sicher nicht, dass diese Behörden und Strukturen sehr große Mühe hatten, sich wieder zu finden und in die Gänge zu kommen.
Aus der Präsidentenpalast eingestürzt, auch die UNO-Mission verschüttet und so weiter,
die Ministerien zerstört. Sind genau. Behelligt. Das Polizeihauptquartier ist auch eingestürzt. Hier natürlich den Tritt wieder zu finden, nachdem es vorhin auch schon sehr, sehr suboptimal oder schlecht lief, war natürlich fast eine sehr schwere Aufgabe. Nun, grundsätzlich, ich habe das vorhin erwähnt, es gibt ja alle diese staatlichen Strukturen, also auch die Fachministerien, nur funktionieren diese sehr schwach. Also die Dienstleistungen des Staates muss man sich als sehr schwach, kaum existent in gewissen Bereichen vorstellen. Das hat verschiedene Gründe. Wenn man zum Beispiel die Fachministerien nimmt, dann hat das auch mit den Mitteln zu tun, die sie zur Verfügung haben. Ich habe ja im landwirtschaftlichen Bereich gearbeitet. Es gibt Landwirtschaftsministerien in den Regionen draußen, in den Departementen. Die haben ja die Mittel nicht für riesengroße Zonen, um mit einem Fahrzeug dahin zu fahren oder überhaupt das Fahrzeug mit Diesel, mit Treibstoff zu füllen. Es gibt Landwirtschaftstechniker, die haben ein kaputtes Motorrad ohne Treibstoff, die für riesige Gebiete zuständig sind.
Also das ist Armut, kann man mal sagen. Und diese Armut begleitet ja Haiti seit, man muss es fast sagen, mehr als einem Jahrhundert. In einer Umgebung, die eigentlich von der Natur her, auch von anderen Bedingungen her, gar nicht so schlecht wäre. Warum denn, Balthasar Stambach, ist dieses Land immer wieder, kam es nie aus dieser Armutssituation heraus?
Ja, das ist keine sehr einfache Frage, aber in der Tat war das einmal die reichste Kolonie Frankreichs, die sehr früh durch einen Sklavenaufstand unabhängig wurde, 1804 schon, vor mehr als 200 Jahren, also 150 Jahre früher als andere Nationen, musste dafür aber dann viele Goldfranken, viele Millionen Goldfranken zahlen. Daran hat Haiti damals schon 50 Jahre gezehrt, also musste 50 Jahre sich reinlegen, um diese Summe zurückzuzahlen, nach Umrechnungen von Haitianern, zugegebenermaßen von Aristide, soll das 21 Milliarden Dollar sein heutzutage. Ja, okay. Nun, es gab immer diese Kluft nachher auch zwischen reicher Bevölkerung und ärmerer Bevölkerung. Städtischer Bevölkerung, auch Mulatten, also mehr weißen Bevölkerungen und der sehr schwarzen Bevölkerung, die Sklaven waren früher. Diese Wirren haben sich durch die 200 Jahre gezogen oder diese Unterschiede und auch zu diesen vielen Präsidentenwechseln dann immer wieder geführt, was natürlich Ausdruck einer Instabilität ist und von Wirren und Diskussionen und Grabenkämpfen, die ein Land natürlich in seiner Effizienz, auch wirtschaftlichen Effizienz, sehr stark leiden lassen.
Was ist denn, wenn Sie jetzt zuhören als Völkerrechtlerin Anne Peters, der Begriff Failed State, der ja eben Haiti immer angehängt wurde. Wie ist da die völkerrechtlich-rechtliche Definition? Ist das einfach nur ein armer Staat oder ist das wirklich ein versagender Staat?
Ja, also Failed State auf Deutsch, versagender oder gescheiterter Staat, ist eigentlich ein Begriff aus der Politikwissenschaft und kein rechtlicher Begriff. Es gibt verschiedene Indikatoren für Failed States und diese sind auch nicht unumstritten. Einer der bekanntesten Auflistungen von Failed State sagt, es kommt auf soziale, wirtschaftliche und politische Faktoren an. Und bei diesen sozialen Faktoren wird zum Beispiel Bevölkerungsdruck, was auf Haiti sehr stark zutrifft, und massive Flüchtlingsbewegungen gezählt. Wirtschaftliche Indikatoren wären starker Abfall der Produktivität oder extreme Ungleichverteilung des Wohlstands, also nicht nur einfach Armut. Politische Indikatoren sind die Kriminalisierung des Staates, die fortschreitende Verschlechterung des Service Public, mangelnde Rechtsstaatlichkeit und ein Sicherheitsapparat, der als Staat im Staat operiert. Mhm. Alle dieser Indikatoren treffen auf Haiti sehr stark zu. Ist natürlich eine gleitende Skala. Mhm. Haiti steht leider ziemlich oben.
Da hat ja die UNO ein Stück weit wie eine zweite Struktur ins Land hineingezogen mit dem UNO-Mandat, das 2004 begann, das Mandat Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti, eine große Mission. Was war denn die Funktion dieser Mission jetzt einmal rein aus der völkerrechtlichen Perspektive? War das so etwas wie eine zweite Regierung, ein Protektorat, ein humanitäres? Wie muss man das sehen?
Klar, nicht als Protektorat oder Ersatzregierung, von daher nicht vergleichbar mit der internationalen Verwaltung im Kosovo vor der Unabhängigkeit oder mit Osttimor oder Bosnien-Herzegowina, sondern diese Mission war von Anfang an gedacht als Unterstützung der Übergangsregierung bei der Sicherung eines stabilen Umfeldes für den konstitutionellen und politischen Prozess. Insbesondere zur Unterstützung der nationalen Polizei. Es wurde immer betont, dass die Hauptverantwortung auf dieser Übergangsregierung liegen soll. Es ging hier weniger um Peacebuilding oder gar Peacekeeping, sondern
also um Friedenserhaltung oder Friedensförderung.
Sondern um sogenanntes Statebuilding, Aufbau eines Staates. Und man muss bedenken, dass Polizei, also die Gewähr von Sicherheit, menschlicher Sicherheit für die Bevölkerung ja die erste Staatsaufgabe ist. Interessant ist hier, dass immer betont wurde, dass dieser Prozess auch demokratisch ablaufen muss. Und die UN-Intervention nach Sturz von Aristide war auch das erste Beispiel einer sozusagen demokratischen Intervention unter Leitung der UNO.
Dieses State Building, die Präsenz, also der Hilfe zum Staatsaufbau, Balthasar Stambach, der UNO auf Haiti, hat ja tatsächlich stabilisierend gewirkt und auch zu einem kleinen wirtschaftlichen Aufschwung geführt in den letzten Jahren.
Richtig. Nach den Wirren um den Abgang Aristides und einer Erholungsphase danach, wo auch die Kriminalität sehr hoch war und ein Phänomen des Kidnappings 2 Jahre sich wirklich manifestierte in der Hauptstadt vor allen Dingen, ist es ab 2006 wieder ruhig geworden. Aber ich muss doch nochmals darauf zurückkommen, diese MINUSTA-Mission, so wie Frau Peters das sagt, hatte ja als Kernelement die Stützung der Ordnungskräfte. Und zwar, weil es Rebellen im Land gab, die ja Aristide aus der Macht gestürzt haben. Also eigentlich eine andere parastaatliche Macht, die nicht konstitutiv vorgeschrieben war oder vorgesehen war. Das waren ehemalige Militärs. Die hat Aristide abgeschafft, vor dem Hintergrund, dass in der Vergangenheit vielfach das Militär geputscht hat. Und er ist in seiner ersten Amtszeit auch vom Militär geputscht wurde. So gesehen war das unerlässlich, diese MINUSTA-Truppen, um hier nicht den Bürgerkrieg an für sich voranschreiten zu lassen.
Einfach einmal stabilisieren.
Zwischen der Basis von Aristide, die war immer noch sehr, sehr, sehr groß war, bei den Armen. Er ist ja ein Vertreter der Armen, der erste Präsident, der aus der Armenschicht kommt. Und den Rebellen, ehemalige Militärs, die natürlich viel verloren haben, als das Militär aufgelöst wurde und Interessen hatten, dass sich da wieder etwas ändert. Und gerade diese Friktion auch, jetzt arme, erster Präsident aus der Armenschicht, 80% der Leute leben in enormer Armut und andere Interessen einer kleinen, sehr wohlhabenden Oberschicht, wie ich sagte, prägt das Bild oder auch die Politik Haiti seit langem und hat sicher irgendwo im Hintergrund auch auf diese tragische dieses tragische Ende Aristides da mitgespielt.
Dieser Evakuation am Schluss durch ausländische Mächte, aber doch noch diese Situation, diese Stabilisierung, nochmal um auf den Punkt zurückzukommen, in den letzten Jahren schaut man sich die Wirtschaftszahlen in Haiti an, da ist es ein Stück weit besser geworden.
Richtig, auch in der jungen Vergangenheit, seit es jetzt 20 Jahre eine junge Demokratie ist mit einer neuen Verfassung und während der Zeit, als ich da lebte, immer wenn es politisch stabil war, einige Jahre, gab es einen wirtschaftlichen kleinen Umschwung oder eine Stabilisierung. Die Abwärtsspirale wurde ein bisschen verlassen. Das zeigt sich dann daran auch, dass Exil-Haitianer aus den Staaten Kanada zurückkehren und da investieren in kleine Läden. Aber man muss trotzdem sagen, das war ja nicht jetzt, das war eine Mission oder ich sehe das Resultat eher darin, eine Mission, einen Bürgerkrieg und soziale Wirren zu verhindern und so die Ruhe herbeizuführen zwischen jetzt Rebellen und anderen Kräften. Aber die wirkliche Stärkung, Aufbau eines Staates, fängt ja dann erst in diesem ruhigen Umfeld an.
Genau. Und dieser Aufbau eines Staates, Anne Peters, da gibt es ja diesen ganz zentralen Begriff eigentlich auch im Völkerrecht, nämlich menschliche Sicherheit. Erläutern Sie uns doch nochmal, was menschliche Sicherheit denn im völkerrechtlichen Kontext für eine Bedeutung hat. Das ist ja ein essentielles Recht des Menschen.
Menschliche Sicherheit ist als Gegenbegriff erfunden worden gegen die Sicherheit im militärischen Sinne. Und es wird auf Schutz der Menschenrechte abgestellt. Denn die Menschenrechte verlangen nicht nur, dass der Staat nicht eingreift in Meinungsfreiheit zum Beispiel, sondern dass er auch aktiv etwas tut zum Schutz, was in der Situation einer Katastrophe oder unmittelbar danach zum Beispiel Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit, das Recht auf Wasser, das Recht auf Nahrung, das Recht auf Obdach sicherstellt.
Ein schwacher Staat kann das nicht und er kann das auch vor allem nicht in der Situation einer Katastrophe. Balthasar Stambach.
Ja, richtig. Das kann man nur nochmals unterstreichen. Wie gesagt, die Dienste waren absolut unzulässig, ungenügend auch schon vor der Katastrophe. Mangelnde Mittel, mangelnde Erfahrung. Auch wenn man an die gewählten Vertreter der Politik denkt, an die Bürgermeister, mangelndes Rollenverständnis. Was ist denn überhaupt ein Bürgermeister? Man wird gewählt und hat nicht die lange Erfahrung wie in einer gewachsenen Demokratie. Man hat auch nicht in der Schule das gehört, was da die Rolle ist und so weiter. Das ist alles relativ neu, mit Unterbrüchen noch zudem. Also nicht, dass man diese 20, 15, 20 Jahre profitieren konnte, jetzt da reibungslos den Staat sich daran zu gewöhnen und ineinandergreifende Strukturen und Verständnisse, Zivilgesellschaftsstaat aufzubauen. Also das ist, da gibt es viele Gründe, warum das schon vorhin mangelhaft lief. Und dann in der Katastrophe, obwohl ich weiß, Haiti hat angesichts der vielen Umweltkatastrophen, diese Wirbelstürme, auch diese Katastrophenbehörden aufgebaut, in der Tat. Und in jeder Gemeinde gibt es ein Katastrophenkomitee. Aber auch das ist mehr der gute Wille und auf dem Papier als wirklich Funktionalität und Effizienz. Also jetzt in der Katastrophe ist das klar, dass diese schwachen Strukturen sehr, sehr nichts dem entgegenzusetzen haben.
Auch eine historische Erfahrung, ich wiederhole nochmal, Haiti als ein Land der Instabilität von 1915 bis 1947 von den USA als Protektorat gemanagt, dann das Land der Diktaturen, ich nenne hier nur François Duvalier, Papadoc und dann Jean-Claude Duvalier, Baby Doc mit den Schreckensherrschaften der Tonton Macoute, seit etwa 10 Jahren eine instabile Demokratie. Balthasar Stambach, ganz kurz vielleicht, wie nehmen die Menschen denn diese Instabilität, auch diese staatliche Instabilität wahr? Gibt es noch so etwas wie ein Glauben an den Staat nach all diesen Erfahrungen?
Jawohl, eine sehr interessante Frage. Also zum einen natürlich der Haitianer und die Zivilgesellschaft, die ist auf sich, sehr stark auf sich gestellt. Die muss Selbsthilfestrategien entwickeln. Wir arbeiten, Helvetas arbeitet ja in diesem Bereich, die Zivilgesellschaft zu stärken, Gruppen der Zivilgesellschaft, Interessengruppen in der Landwirtschaft zum Beispiel zu stärken, ihnen bei der Verwirklichung von Perspektiven zu helfen. Da ist natürlich Helvetas in einer Beratungsrolle, die man in anderen Ländern auch von Staaten sieht. Diese Lücke muss man im Moment füllen. Und das möchte ich hier sagen, aber wichtig ist natürlich, dass man eben den Staat nicht ersetzt oder konkurrenziert oder sogar noch schwächt durch seine Präsenz, indem man ihn quasi vorzeigt, wir können helfen, der Staat nicht, sondern ihn mit ins Boot nimmt. Und das machen wir auch. Ich finde, das ist sehr wichtig. Auf der anderen Seite zu Ihrer Frage, der Ruf nach dem Staat und die Erwartungen nach dem, an den Staat sind natürlich in der Bevölkerung sehr groß. Wenn man jetzt hier so Minister ist oder Präsident oder auch dann am Rande Agrartechniker im Land, dann sind das enorme Erwartungen, die man hat.
Wahrscheinlich sehr vielfältige Erwartungen. Ich nenne hier natürlich auch das Stichwort Korruption. Ein armes Land und ein armer Staat sind natürlich dann, nehme ich an, auch anfällig für Korruption. Nun, Anne Peters, die Hilfe für Haiti ist angelaufen. Aus der völkerrechtlichen Perspektive hat Haiti ja auch einen gewissen Anspruch, dass diesem Land geholfen wird. Es gibt in der neueren völkerrechtlichen Diskussion so etwas wie ein Recht darauf, dass man in einer solchen Situation unterstützt wird. Wie weit geht dieses Recht? Heißt das auch, dass man in einer solchen Situation Hilfe in Anspruch nehmen kann vom Ausland auf Aufbau eines Staates?
Ja, hier muss man unterscheiden zwischen einem möglichen Recht des Staates Haiti und individuellen Rechten der Menschen, sozusagen als eine Art Menschenrecht. Es ist schon in den 70er Jahren immer wieder von ärmeren Ländern, Entwicklungsländern, frisch entlassenen Kolonien sozusagen gefordert worden, ein Recht auf Entwicklungshilfe und Technologietransfer gerichtet an den reichen Norden. Das hat sich aber als echtes völkerrechtliches Recht nicht durchsetzen können. Also ganz klar gesagt, es gibt keinen Anspruch Haitis auf Entwicklungshilfe und keinen harten rechtlichen Anspruch auf Katastrophenhilfe.
Nur auf Nothilfe.
Auch nicht, einmal. Auch nicht. Ja. Es gibt das Prinzip der internationalen Kooperation. Zum Beispiel, andere Sache, in der afrikanischen Menschenrechtscharta wird ein Recht auf Entwicklung postuliert. Aber unter Juristen wird gesagt, es ist unklar, wer eigentlich der Adressat dieses Rechts sein soll. Die internationale Gemeinschaft als Ganzes, einzelne reiche Staaten und so. Es gibt zahlreiche Schwierigkeiten, um das rechtlich durchzukonstruieren. Dann die andere Diskussion, die Sie angesprochen haben, ist dieses Recht auf humanitäre Hilfe von einzelnen Menschen. Und das wird heutzutage eher akzeptiert, aber abgeleitet aus den Menschenrechten, aus dem Recht aus Leben zum Beispiel, weil das
körperliche Unversehrtheit.
Ja, genau, weil das eben auch diesen Schutzaspekt beinhaltet. Aber andererseits, Adressat dieses Anspruchs ist immer in allererster Linie der Heimatstaat. Und andere Staaten eigentlich nur dann, wenn sie sozusagen auch eine gewisse Verantwortung haben. Zum Beispiel aus vorangegangenem Tun. Da könnte man argumentieren, eine frühere Kolonialmacht, die das Land ausgebeutet hat zum Beispiel, ist in einer besonderen Verantwortungsposition. Das ist aber alles sehr umstritten und ist nicht eindeutig rechtlich anerkannt.
Was heißt das nun für Haiti? Im Moment sind ja die USA sehr präsent. Sie haben, wie wir gehört haben, eben den Flughafen übernommen. Einen großen Teil des Sicherheitsapparats stellen die USA. Wo verläuft denn in der jetzigen Situation die Grenze zwischen staatlicher Souveränität und, ich sage es jetzt zugespitzt, so etwas wie einem Protektorat?
Ja, das ist hier eine sehr interessante Frage. Es gibt einige rechtliche Grundprinzipien der Katastrophenhilfe. Und eins dieser Grundprinzipien ist auch das Prinzip der Souveränität und der Nicht-Einmischung. Und daraus folgt auch, dass der betroffene Staat immer einwilligen muss. Und er muss diese Hilfe anfordern. Aber diese Anforderung kann auch vermutet werden. Und jetzt kommen wieder die Menschenrechte ins Spiel, der Staat Haiti darf nicht unvernünftigerweise diese Anforderungen nicht aussprechen.
Das ist jetzt hier. Was heißt das?
Das heißt, er darf nicht, wie das zum Beispiel in Burma im Jahr 2008 war, die ausländischen Helfer nicht reinlassen, wenn kein vernünftiger Grund dafür besteht. In Burma hat es ja tatsächlich zu Nachteilen für die Bevölkerung geführt, weil die Hilfe dann erst viel später reinkam. Hier ist es so, dass Haiti sich aber nicht gegen diese Hilfe wehrt. Es ist einverstanden, aber es gilt noch das Prinzip der Souveränität.
Das heißt, die USA dürfen sich jetzt auch und auch andere ausländische Mächte dürfen sich jetzt da nicht auf längere Zeit festsetzen. Man spricht ja von einem noch nicht öffentlichen Abkommen zwischen den USA und der haitianischen Regierung, wo so ein zeitlich befristetes Protektorat aufgestellt wurde. Das wäre dann ein völkerrechtlich problematischer Fall.
Ja, würde ich sagen. Also das, allerdings gilt das Gebot der Nicht-Einmischung nicht in Bezug auf wirklich strikt humanitäre Hilfe. Also das ist klar. Eine rein humanitäre Hilfe ist keine verbotene Intervention. Aber als weiteres Prinzip der Katastrophenhilfe gilt auch keine Nutzung militärischer Güter als Grundprinzip. Hier gibt es auch internationale Richtlinien, an denen auch internationale Organisationen wie die NATO mitgewirkt haben. Und die sagen klar, dass zum Beispiel Hilfsgüter nicht durch Militärs verteilt werden dürfen, dass die Hauptverantwortung in ziviler Hand sein muss und so weiter. Und das sehe ich jetzt nicht so ganz, dass diese Prinzipien hier eingehalten werden. Allerdings ist es in der Realität natürlich auch schwierig, denn viele dieser Geräte sind ja sogenannte Dual-Use-Güter, genau, doppelte Nutzung. Die Lastwagen und so weiter, um die Güter zu verteilen, die Flugzeuge können sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden.
Balthasar Stambach, ich kann mir vorstellen, im Moment ist es den Menschen auf Haiti ziemlich egal, was hier völkerrechtlich sich so hinter den Kulissen abspielt. Längerfristig wird das aber sicher eine Rolle spielen. Bleiben wir bei der jetzigen Situation. Die Haitianerinnen und Haitianer, stelle ich mir vor, sind sicher erstmal froh, dass überhaupt Hilfe kommt. Dennoch ist es ihnen auch egal, von wem die Hilfe kommt. USA, Brasilien, Spanien, ist es ihnen völlig egal? Oder gibt es da so einen kleinen Stachel gerade gegenüber den USA?
Also jetzt in dieser Situation ist es den Haitianern sicher egal, von wem die Hilfe kommt. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass zum Beispiel die Amerikaner, auch die anderen Nationen, aber die Amerikaner sind sehr nahe dran, erkannt haben, dass das eine Katastrophe enormen Ausmaßes ist in dieser dicht besiedelten Hauptstadt und sehr schnell reagiert haben, auch mit zusätzlichen Leuten, um eine gewisse Ordnung aufrechterhalten zu können, zusammen mit den haitianischen Behörden und Strukturen. Im Moment ist es den Haitianern egal. Es ist in der Tat so, dass die Amerikaner nicht den besten Stand haben, wenn es um Popularität geht in Haiti, aufgrund der Einmischungen und in der Vergangenheit. Aber das ist natürlich jetzt auch eine Gelegenheit für die Amerikaner, zu zeigen, dass man solidarisch ist und eben auch gut dem Land beistehen kann. Die Frage ist halt in der Zukunft, wie ist das jetzt gemeint von den Amerikanern? Was stellen sie sich vor und was ist wirklich der Inhalt dieses Abkommens zwischen Preval und der amerikanischen Regierung? Dass das zu einem Protektorat werden soll, das wird nicht nur international rechtlich, schätze ich mal, sondern auch im haitianischen Volk auf großen, großen Widerstand stoßen.
Ja, andererseits, wenn die haitianische Regierung einen völkerrechtlichen Vertrag schließt, sozusagen freiwillig, dann ist auch hier das Völkerrecht wieder ziemlich formalistisch. Die ungleiche Verhandlungsmacht und die Notlage, in der sich ein Staat befindet, die wird, anders als wir das zum Beispiel im bürgerlichen Recht in der Schweiz kennen, eigentlich nicht bewertet. Das ist einfach die Realität der internationalen Beziehungen, dass der, der die starke Verhandlungsmacht hat, einen für sich günstigen Vertrag aushandeln kann. Und das könnte hier durchaus der Fall sein.
Das heißt, ganz zugespitzt, die Ausnutzung einer Notlage wäre hier völkerrechtlich gar nicht relevant.
Nicht gar nicht relevant, aber weitgehend ausgeklammert.
Balthasar Stambach.
Im Endeffekt wäre es wichtig, dass diese Präsenz jetzt der Amerikaner und auch die Präsenz der anderen Nationen und dieses vielleicht wieder Bewusstsein, das man hat für Haiti, was ist denn da eigentlich geschehen und wie konnte es so weit kommen und wie soll es weitergehen, dazu führt, dass langfristig ein Commitment da ist, ein Engagement, wirklich mit vollem Willen, nicht punktuell nur oder mit Unterbrüchen, weil irgendetwas falsch läuft. Dann ist das sicher in der Zukunft eine Möglichkeit, ich spreche wirklich von langfristig, wo man sich die Zeit lässt, die staatlichen Strukturen aufzubauen, das heißt wirklich auch näher dran ist, die Hilfe natürlich selbstverständlich konditioniert. Das ist ja heutzutage auch vermehrt der Fall, dass man auf Eigenständigkeit des Staates schaut, indem man das Budget der Länder unterstützt, aber natürlich das auch konditioniert mit gewissen Leitplanken, wie das alles zu und her gehen muss. Das wäre eine positive Zukunft. Aber man, wie gesagt, man muss auf die Haitianer hören. Es ist, soll ein eigenständiger Staat bleiben. Das ist meine Meinung. Aber ich bin überzeugt, dass diese Meinung teilen sehr, sehr, sehr viele Haitianer. Mhm. Die fühlen sich als Nation. Sie wollen sicher nicht fremdbestimmt sein.
Wie sind denn die Vorstellungen der verschiedenen Bevölkerungsschichten in Bezug auf diesen Staat? Ich stelle mir vor, die Oberschicht möchte sich gewissermaßen die kleptokratischen Strukturen von vorher erstmal erhalten. Aber ich denke jetzt zum Beispiel, eine Mittelschicht hätte wirklich längerfristig einen Bedarf und auch die Vorstellung einer demokratisch-rechtsstaatlichen Ordnung in diesem Land.
Selbstverständlich, die Mittelschicht und die arme Schicht hat das und natürlich die Hoffnung auf einfach ein wirtschaftlich besseres Dasein und nicht, wenn wir von ganz Armen reden, jeden Tag sich darum kümmern zu müssen, ohne hundertprozentige Sicherheit, dass man den einen Dollar oder die 1,5 Dollar erwirtschaften kann, die man abends braucht, um die Familie zu ernähren. Das ist eine unerträgliche Armut. Die reiche Schicht, ich meine, ich möchte ihr nicht absprechen, dass sie irgendwo auch ein Anliegen hat für ihr Land und auch für die arme Schicht, aber sie hat natürlich sehr viel zu verlieren. Und deshalb wird sie Widerstände entgegensetzen, da wo es wirklich schmerzlich wird. Griffige Steuersysteme und.
Wenn es um den Staatsaufbau geht, auch mit internationaler Hilfe, vielleicht auch in der Situation eines Quasi-Protektorats, Anne Peters, aus der völkerrechtlichen Perspektive, gibt es da so etwas wie die Verpflichtung zum Aufbau eines demokratischen, rechtsstaatlichen Staates?
Ja, das würde ich bejahen, dass sich das in neuerer Zeit so herausgebildet hat, dass zum Beispiel die Staaten, die stark unter internationaler Verwaltung standen, die ich schon erwähnt hatte, Osttimor, Kosovo, Bosnien, dass hier ganz klar die Leitlinie war, das muss demokratisch passieren. Das ist natürlich ein gewisser Kontrast zu den alten Staaten. Viele der schon existierenden sind ja nicht demokratisch, aber ich finde, man kann das auch rechtfertigen, dass man sagt, wenn es jetzt neu anfängt, dann dürfen wir strengere Maßstäbe anlegen als an die alten.
Und das würde bedeuten, Balthasar Stambach, es gibt in dieser Beziehung, wo sehr viele Staaten jetzt an diesem Staatsaufbau partizipieren, werden auch Hoffnung für die Haitianerinnen und Haitianer.
Sicher, diese Möglichkeit hätte auch vorhin bestanden, das zu tun. Aber dieser Anlass hat jetzt das in Bewegung gebracht. Jetzt gilt es, die staatlichen Strukturen langfristig zu stärken und natürlich die zivilgesellschaftlichen auch. Und Helvet, das engagiert sich in diesem Bereich auch mit der Stärkung der staatlichen parallel auf Gemeindeebene, aber er braucht es auch die internationale Gemeinschaft, die auf der Makroebene in der Hauptstadt, also die Zentralen dieses Staates, tätig ist. Und jawohl.
Das heißt, Hoffnung ist vorhanden. Ganz herzlichen Dank für diese Diskussion, die wir hier geführt haben, Tür an Tür mit unseren Kolleginnen und Kollegen von der Glückskette, die weiterhin ihre Anrufe entgegennehmen für ihre Spenden für Haiti. Anne Peters, Völkerrechtlerin an der Universität Basel, Balthasar Stambach, Entwicklungsexperte bei der Entwicklungsorganisation Helvetas. Ganz herzlichen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.